Wenn du Teil unserer Gemeinde bist oder uns die letzten Wochen begleitest, dann hast du mitbekommen, dass wir zurzeit ein Bibelprojekt mit mehreren Kirchen in ganz Berlin machen, in dem wir jeden Tag einen gemeinsamen Text aus der Bibel lesen. Und für heute, für diesen Sonntag, ist ein Text vorgegeben, der in unserem Land eine enorme Wirkungsgeschichte hat. Es sind unter anderem diese Worte gewesen, die wir gleich lesen werden, die vor 500 Jahren die Reformation in Gang gesetzt hat. Martin Luther hat diese Worte gelesen und diese Worte haben sein ganzes Denken umgekrempelt, als er die Bedeutung und Kraft dieser Aussagen verstand. Und ich möchte mit euch heute diese Verse anschauen und möchte mit, weil sie bis heute Menschen Tag um Tag verändern, neu ausrichten, neu machen und Menschen sich aufgrund dieser Worte in Gott verlieben. Wenn du auf der Suche nach Gott bist oder dich fragst, was ist eigentlich die Botschaft der Bibel oder völlig verzweifelt bist über dich selber, vielleicht verändert sich heute dein ganzes Leben. Vielleicht verliebst du dich heute Morgen in Gott. Lest euch mal die Verse vor, die Paulus an die ersten Christen in Rom geschrieben hat. Und vielleicht als Vorwarnung vorweg, sie sind intensiv, sie sind voller Theologie. Man muss sie eigentlich mehrmals lesen, vielleicht auch im Kontext. Aber es wird reichen, um einen Geschmack zu bekommen und eine Melodie zu hören, die du vielleicht noch nie gehört hast und die dein Leben in Zukunft bestimmt. Lest euch mal vor aus Römer 3, die Verse 21 bis 28. Doch jetzt hat Gott, unabhängig vom Gesetz, gemeint ist die Tora im Alten Testament, aber in Übereinstimmung mit den Aussagen des Gesetzes und der Propheten, seine Gerechtigkeit sichtbar werden lassen. Es ist eine Gerechtigkeit, deren Grundlage der Glaube an Jesus Christus ist und die allen zugutekommt, die glauben. Denn darin sind die Menschen gleich. Sie sind alle Sünder und haben die Herrlichkeit verloren, die Gott ihnen zugedacht hatte. Und werden ohne Verdienst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Ihn hat Gott vor den Augen aller Welt zum Sühneopfer für unsere Schuld gemacht. Durch sein Blut, das er vergossen hat, ist die Sühne geschehen, und durch den Glauben kommt sie uns zugute. Damit hat Gott unter Beweis gestellt, dass er gerecht gehandelt hatte, als er die bis dahin begangenen Verfehlungen der Menschen ungestraft ließ. Wenn er Nachsicht übte, geschah das im Hinblick auf das Sühneopfer Jesu. Durch dieses hat er jetzt in unserer Zeit seine Gerechtigkeit unter Beweis gestellt. Er hat gezeigt, dass er gerecht ist, wenn er den für gerecht erklärt, der sein ganzes Vertrauen auf Jesus setzt. Bleibt uns denn nichts, wofür wir uns vor Gott rühmen konnten? Nein, gar nichts. Woher kommt das? Weil wir nicht aufgrund irgendeines Gesetzes, das unsere eigene Leistung verlangt, von Gott angenommen werden, sondern allein auf der Grundlage unseres Glaubens. Also steht fest, nicht wegen meiner guten Taten werde ich von meiner Schuld freigesprochen, sondern allein deshalb, weil ich mein Vertrauen auf Jesus Christus setze. Soweit der Römerbrief. Ich möchte mit euch drüber sprechen. Erstens, was mit der Menschheit schiefläuft. Zweitens, was Gott dagegen getan hat. Und drittens, wie wir das empfangen können, was Gott gewirkt hat. Paulus schreibt also einen Brief an die ersten Christen in Rom, wo er die gute Nachricht erklärt. Und in den ersten Kapiteln nimmt er sich ganz viel Zeit zu beschreiben, was mit dieser Welt schiefläuft. Und der Vers 23 hier, der ist so was wie ein Spitzensatz, eine Zusammenfassung seiner Ausführung. Er sagt in Vers 23, denn darin sind die Menschen gleich. Sie sind alle Sünder und haben die Herrlichkeit verloren, die Gott ihnen zugedacht hatte. Ich finde es total tragisch, aber auch bemerkenswert, dass wir in unserer Zeit, uns in unserer Gesellschaft diese Frage ja auch stellen. Sag mal, was läuft eigentlich falsch mit uns Menschen? Was ist schief mit uns? Wie kommt es, dass wir so hart zueinander geworden sind? Wo kommt die Wut her, die wir im Moment erleben? Diese Empörung, die Hetze, dieses tiefe Misstrauen. Ja, sogar manchmal dieser boshafte Umgang, manchmal sogar der Hass, der sich entlädt. Die Jungen zeigen auf die Alten und sagen, ihr wart so egoistisch und habt unsere Zukunft verspielt. Die Alten zeigen auf die Jungen und sagen, so was Undankbares haben wir ja noch nie gehört. Und egal in welches Thema du nimmst, schuld sind sowieso eigentlich immer die anderen. Schuld sind die Reichen oder die Bürgergeldbezieher, die Privilegierten oder aber die Geflüchteten. Es ist Putin oder die USA, die Marktwirtschaft, seit neuestem ist es die Demokratie. Politiker sind sowieso grundsätzlich schuld. Und wie schon so oft in der Geschichte sind es auf einmal auch wieder die Juden. Manchmal wünschte ich mir, dass in unserem Land irgendwie moralische Autoritäten aufstehen würden, um das Land zur Ruhe zu rufen. Aber moralische Autoritäten, die scheint es nicht mehr zu geben. Keiner hat mehr das Recht dazu. Alle haben Dreck am Stecken. Paulus redet ja damals auch über Schuld. Schuld, die wir Menschen auf uns laden, wie wir miteinander umgehen. Aber er verschärft nochmal das Problem und sagt, ey, am Ende geht es eigentlich um Sünde. Am Ende seid ihr nicht nur aneinander schuldig, ihr seid eigentlich vor Gott schuldig geworden. Sünde ist so etwas wie unser Aufstand gegen Gott. Einerseits Aufstand den Geboten gegenüber, dass wir uns einfach widersetzen dem, was er uns an guten Regeln gegeben hat, die unser Menschen, unser Miteinander ausmachen sollen. Aber es ist noch viel persönlicher. Sünde ist eigentlich Aufstand gegen Gott selbst. Wir wollen ihn nicht. Wir glauben ihm nicht. Anders als bei uns Menschen hat Gott nie angefangen, sich mit unserer Welt und dem, was er hier sieht, abzugeben. Er hat nie ein Ja gefunden zu dem, was uns Menschen und was diese Welt zerstört. Wir Menschen, wir mögen uns an manches gewöhnt haben. Ja, so sind wir halt. Gott hat sich daran nie gewöhnt, weil Liebe gewöhnt sich nicht an Lieblosigkeit. Liebe gewöhnt sich auch nicht an Gleichgültigkeit. Liebe gewöhnt sich nicht an das Böse. Und dass Menschen Schaden nehmen, dass Familien kaputt gehen, dass Beziehungen zerbrechen, dass alberne Götzen unser Herz besetzen, dass Worte fallen, die andere zerstören, dass Dinge getan werden, die Menschen kaputt machen, dass Menschen heute ausgenutzt und ausgebeutet werden, all das macht was mit Gott. Dass er ignoriert wird, dass er einfach so zur Seite gestellt wird, an all das hat sich Gott nicht gewöhnt. Ein Theologe brachte es mal so auf den Punkt, für Gott ist Sünde Horror. Horror für die Seele der Menschen, Horror für seine Welt, Horror für diese Schöpfung. Und an Sünde, an diesen Horror hat er sich nie gewöhnt. Paulus deutet hier einen ersten Schritt Richtung Heilung von dieser Sünde an. Ein erster Schritt ist, sich einzugestehen, dass in diese Kategorie alle sind Sünder, dass du und ich da auch reingehören. Es wäre so hilfreich, wenn du und ich einfach eingestehen könnten, dass wir nicht besser sind als die anderen, dass wir genau solchen Sünder sind und Sünde tun wie die anderen auch. Wenn wir einfach schlicht und ergreifend zu dem stehen würden, was wir in uns finden und was da in unserem Herzen wohnt. Was da in uns lebt an Stolz, an Vorurteilen, die wir anderen gegenüber haben, an Hartherzigkeit, die manchmal da zu finden ist, an Gleichgültigkeit über denen, die weniger als wir haben, aber auch an Neid, denen gegenüber, die mehr haben als wir, an Verachtung über manchen Menschen, auch an Täuschung, an Feigheit, an mancher Sturheit, an Rechthaberei, auch an Vorsatz, der in uns lebt, an Verurteilung anderer. Was Paulus und Martin Luther miteinander verband, war, dass sie den Mut hatten, die Hand zu heben und zu sagen, wisst ihr, all das lebt in mir, all das wohnt in mir, all das bin ich auch. Sie gaben nicht vor, irgendwie ganz gut zu sein, und sie stellten einfach fest, ey, ich bin falsch gewickelt. Mit mir ist was grundlegend nicht in Ordnung. Ich bin falsch aufgezogen. Ich bin total infiziert von meiner Ich-Bezogenheit. Ich bin total verkrümmt in mir selbst. Und es zeigt sich in fast allem, was ich tue, in fast jeder Beziehung, in fast jeder Begegnung, die ich habe. Und deswegen werde ich schuldig. Schuldig an anderen, aber vor allen Dingen am Ende auch an Gott. Ich würde dich gerne mal fragen, ob du schon mal an so einem Ort warst. An dem Ort, an dem du selber eingestanden hast oder einstehen musstest, dass du vor allem dich selber liebst. Und nicht, weil deine Eltern oder Lehrer dir irgendwie was Blödes angetan haben und irgendwie alle so blöd waren, sondern weil, dass du dir eingestehst, nein, am Ende des Tages stimmt etwas mit mir selber nicht, etwas in mir stimmt nicht mit mir. Und deswegen bin ich schuldig geworden an Menschen, an Leuten, die mir was bedeuten, aber auch selber an Gott. Wenn du an diesem Ort warst, das ist ein Ort, der dich verzweifelt sein lässt, der sich völlig desillusioniert über das, wer man selber ist, der ihn auch zutiefst enttäuscht über das, was man in sich vorfindet. Weil die Frage, was läuft schief mit dieser Welt, dich auf dich selber zurückwirft und sagt, mit mir läuft was nicht schief, ich bin schief gewickelt, ich tick nicht richtig. Es ist nicht irgendwo da draußen bei irgendwelchen komischen Leuten, sondern was mit dieser Welt nicht stimmt, das lebt zutiefst in mir und ich bin einer davon. Was hat Gott dagegen getan? Ein zweites. Unser Text ist voll von theologischen Begriffen und ich möchte heute einfach einen besonders herausstellen. Paulus spricht hier von der Gerechtigkeit Gottes oder auch davon, dass wir gerechtfertigt werden. Tim Keller hat das ganz gut erklärt. Er sagt es so, Gerechtigkeit ist so etwas wie ein bestätigter Leistungsnachweis, den du erbringst, um durch ganz bestimmte Türen gehen zu können. Gerechtigkeit heißt, dass du das, was du geleistet hast, das, was du gemacht und getan hast, dass das bestätigt wird und du sozusagen um die Berechtigung bitten kannst, durch die Tür zu gehen, durch die du willst. Uns ist das in unserem Leben total vertraut. Zum Beispiel, wenn du dich um einen Job bewirbst, wenn du einen Arbeitsplatz haben möchtest. Wir gehen dann zu dem Arbeitgeber und zeigen unseren Lebenslauf. Und bestätigen ihn mit den ganzen Zeugnissen, die wir hinter uns gebracht haben und Referenzen und den ganzen Erfolgen, die wir gemacht haben und den Erfahrungen, auf die wir zurückblicken können. Und dann bitten wir darum, dass der Arbeitgeber uns akzeptiert, dass wir angenommen werden, dass wir würdig gehalten, dass wir für gut genug empfunden werden, dass der andere das anerkennt, was wir geleistet haben, sagen und sagt, okay, du bist gut genug, du darfst bei uns anfangen. Wir kennen das auch, wenn wir eine Weiterbildung machen wollen oder wenn wir eine Ausbildung machen wollen, dass wir dann unseren schulischen oder akademischen Leistungsnachweis vorzeigen müssen und zeigen, welche Noten wir haben, dass die Noten ausreichend sind, dass wir durchgekommen sind. Wir gehen dann hin und sagen, bitte schaut, was ich alles gemacht habe, bitte seht, was ich geleistet habe, bitte akzeptiert mich, bitte nimmt mich auf, bitte lasst mich teilnehmen. Und wenn dann alles in Ordnung war, man gut genug war, dann wird man akzeptiert. Und weil wir uns so daran gewöhnt haben, wie diese Welt funktioniert, wie unsere Gesellschaft funktioniert, glauben wir, dass es bei der Sache mit Gott auch so funktioniert. Wenn es irgendwie einen Gott gibt, dann gibt es wahrscheinlich auch so etwas wie einen moralischen Leistungsnachweis, den wir zu erbringen haben, um irgendwie mit diesem Gott in Verbindung zu kommen, damit er unsere Gebete erhört, dass wir eines Tages vielleicht in den Himmel kommen dürfen, dass er uns irgendwie segnet. Also versuchen wir moralisch zu leben, wir versuchen christlich zu handeln und dann gehen wir damit zu Gott und sagen, guck mal Gott, wie lieb ich war, wie brav ich war, wem ich geholfen habe, wie oft ich gebetet habe, dass ich in Gottesdienst gegangen bin. Bitte akzeptiere mich. Bitte lass mich rein. Bitte höre meine Gebete. Was Paulus den Römern damals schreibt und was er selber und Martin Luther an Gott so feierten, war, dass dieser Gott so ganz anders funktioniert. Paulus schreibt in Vers 21, aber jetzt hat Gott seine Gerechtigkeit sichtbar werden lassen. Und dann berichtet er etwas, was in der Welt der Religion bis dahin absolut unbekannt war, absolut einzigartig, was danach es auch nicht mehr gegeben hat. Nämlich Paulus berichtet, dass es so etwas wie einen göttlichen Leistungsnachweis gibt. Dass es so etwas wie eine perfekte, vollkommene, göttliche Gerechtigkeit gibt. Eine Gerechtigkeit, ein Leistungsnachweis, der nicht von uns kommt, sondern von Gott, der aber uns angerechnet wird, der uns zuteil wird. Ich lese das nochmal, hört nochmal hin. Doch jetzt hat Gott seine Gerechtigkeit sichtbar werden lassen. Es ist eine Gerechtigkeit, deren Grundlage der Glaube an Jesus Christus ist und die allen zugutekommt, die glauben. Denn darin sind die Menschen gleich. Sie sind alle Sünder und haben die Herrlichkeit verloren, die Gott ihnen zugedacht hatte, und werden ohne Verdienst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die durch Jesus Christus geschehen ist. Ihn hat Gott vor den Augen aller Welt zum Sühneopfer für unsere Schuld gemacht. Durch sein Blut, das er vergossen hat, ist die Sühne geschehen, und durch den Glauben kommt sie uns zugute. Martin Luther hatte lange das Problem, dass er dachte, wenn Gott gerecht ist, wenn das Gottes Wesen ist, wenn das sein Charakterzug ist, dass Gott ein gerechter Gott ist, dann wird er das Gute belohnen und das Böse bestrafen. Anders kann es nicht sein. Wenn Gott wirklich gerecht ist, wird er das Böse bestrafen und das Gute belohnen. Und weil Luther jetzt in sich selbst all das Böse sah, dachte er, ich habe doch eh keine Chance vor diesem Gott. Ich kann mich abmühen, wie ich will. Gott wird mich am Ende bestrafen. Er wird den Daumen über mir senken müssen und sagen, lieber Martin, das reicht einfach nicht. Das reicht nicht. Ich kann dich nicht aufnehmen. Ich kann dich so nicht akzeptieren. Bis Martin Luther diesen Text verstand. Und verstand, ja, Gott ist ein gerechter Gott und das stimmt voll und ganz. Aber er macht auch gerecht. Er rechnet seine Gerechtigkeit jemand anderem zu. Er erwirkt seine Gerechtigkeit durch seinen Sohn Jesus, der uns Menschen, eine Gerechtigkeit, die durch Jesus uns Menschen dann voll und ganz zugerechnet, angerechnet wird, uns zugutekommt. Wisst ihr, Jesus lebt das Leben so, wie wir hätten es leben sollen. Und stirbt dann aber einen Tod, den wir vor Gott verdient hätten. Jesu Leben war absolut perfekt. Das Leben von Jesus ist absolut vollkommen. Und es verdient den ganzen Segen Gottes. Am Ende seines Lebens hängt er sich aber ans Kreuz und er nimmt die Strafe Gottes auf sich, die wir als ungehorsame, sündige, schuldige Menschen Gott gegenüber verdient hätten. Und was dann geschieht, nennt Luther dann den seligen Tausch. Nämlich alle unsere Sünden und Fehler werden auf Jesus gelegt und all der Segen, den Jesus eigentlich verdient hat, der wird auf uns gelegt, der kommt uns zugute. Gott behandelt Jesus am Kreuz, wie er eigentlich dich und mich hätte behandeln müssen, den Tod als Strafe für alle unsere Vergehen, und er behandelt dich und mich aber so, wie Jesus hätte behandeln können, und rechnet uns die ganze vollkommene Gerechtigkeit von Jesus zu. Wisst ihr, wir bekommen alles umsonst aus Gnade, was Jesus erworben hat, an völliger Annahme Gottes, an völliger Akzeptanz bei Gottes, an völligem Zugang zu allen himmlischen Gütern und allen himmlischen Segen und Reichtum. Die Nähe und Verbundenheit mit Gott, Gottes ganze Liebe, seinen ganzen Segen, seine ganze Gunst, die ganze Güte Gottes, die Jesus erworben hat, die gilt jetzt dir und mir. Und das als ein Geschenk, dem nichts hinzugefügt werden kann oder hinzugefügt werden muss. Paulus schreibt es hier ja so, bleibt uns denn nichts, womit wir uns vor Gott rühmen könnten? Nein, gar nichts. Und wisst ihr, wenn wir das glauben und Vergebung von unserer Sünde und Schuld bekommen, erlöst werden von unserem Sündersein, dann ändert sich etwas in uns. Weil wir werden die Gebote Gottes für uns wichtig und wir möchten sagen, Jesus, so möchte ich auch leben. Und wir wollen sogar danach handeln. Und es verändert uns und es verändert unsere Familien, unsere Umgebung und so Stück um Stück die ganze Welt. Weil das, wie Gott wollte, wie wir leben, wir das mehr und mehr umsetzen. Als drittes, wie können wir diese Gerechtigkeit Jesu empfangen und welche Auswirkungen hat sie? Die Erlösung von deiner und meiner Sünde und Schuld, durch die Gerechtigkeit Jesu, mit der wir voll und ganz bei Gott anerkannt und akzeptiert sind, Zugang zur himmlischen Welt bekommen und allen geistlichen Rühmern, den ganzen Segen Gottes, die ganze Gunst Gottes auf deinem Leben, alles empfängst du durch Glauben, durch Vertrauen auf das, was Jesus erwirkt hat. Vers 27, weil wir nicht aufgrund irgendeines Gesetzes, das unsere eigene Leistung verlangt, von Gott angenommen werden, sondern allein auf der Grundlage unseres Glaubens. Es ist kaum zu glauben, aber das bisschen Vertrauen, das bisschen Glaube, was du und ich haben, reicht für unsere Rettung und unsere Erlösung. Und deine und meine Erlösung hat nichts mit dem zu tun, was du in dir vorfindest oder was in mir zu finden wäre oder in dem, was ich tue. Sondern unsere Erlösung ist etwas, was ganz von außen kommt, mit dem wir nichts zu tun haben, für die wir nichts können, die Gott uns voll und ganz zurechnet. Und es reicht, dass wir dem glauben und vertrauen und sagen, ja, so ist es. Als Martin Luther das sah und erkannte, auch als Paulus so von dieser Botschaft ergriffen wurde, da haben sie sich in Gott verliebt. Und haben sie alle ihre Versuche, ein guter Mensch zu sein und das anderen zeigen und beweisen zu müssen, über Bord geworfen und sind zu freien Menschen geworden. Weil sie wussten, sie sind geliebt, sie sind akzeptiert, sie sind angenommen, sie haben Zugang. Der wichtigste Person im ganzen Universum ist für sie und hat Unglaubliches für sie getan. Was sollte noch mehr kommen? Ich glaube, dass wenn wir unser Leben um diese Verse herum aufbauen, wenn diese Verse die Sonne unseres Universums sind, dann werden wir eine Freiheit und eine Freude und eine Gelassenheit in unserem Leben erfahren, die alles andere in unserem Leben in den Schatten stellt. Wird eine Freude, eine Friede, eine Ruhe, eine Gelassenheit sein, der so tief ist, dass wir die Krisen und die Herausforderungen unseres Lebens überwinden können, wenn wir sie aus dem Zentrum heraus betrachten. Wenn diese Wahrheit nur so am Rand unseres Universums sind, dann bleibt manchmal, dass die Sorge kommt, dass die Furcht kommt, dass die Angst kommt und wir irgendwie ums Überleben paddeln. Sind diese Verse, ist das Evangelium von Jesus Christus, aber das Zentrum, die Sonne, dann wird sie abfärben auf alles andere. Und wenn wir eine Freiheit bewahren, eine Freude bewahren, einen Frieden bewahren, eine Ruhe und Gelassenheit haben, die sich nicht in uns selber gründet, aber die uns stehen lässt an den dunklen Tagen. Ich will zwei Anwendungen der Gerechtigkeit Jesu machen. Die erste Anwendung ist ganz einfach. Die Gerechtigkeit Jesu rettet uns aus aller Sünde und Schuld. Und ich würde einen Moment gerne mit denen sprechen, die schon länger dabei sind. Ich weiß nicht, ob ihr auch diese Grübeleien kennt, die einen manchmal überfallen. Und man so denkt, ach Jesus, jetzt habe ich schon wieder dies oder jenes getan. Oder ach Jesus, jetzt habe ich schon wieder dies oder jenes unterlassen und ich hätte eigentlich gewusst, dass ich gefragt bin. Oder ach Jesus, ich wollte es doch für dich tun, aber eigentlich ging es so wieder mal um mich, um meine Ehre, um meinen Applaus, um dass ich gut dastehen wollte vor Leuten. Eigentlich ging es gar nicht um dich. Wenn das deine Gedanken sind, dann erinnere dich daran, dass du umgeben bist von der Gerechtigkeit Jesu. Und dass deine Erlösung, dein Heil nichts mit dir zu tun hat, sondern dass es dir von außen geschenkt ist, dass es dich umhüllt. Und du freigesprochen bist und ein freier Mensch bist. Und du nicht auf dich selber gucken musst, sondern frei sein darfst, weil Gott dich mit der Brille durch Jesus anschaut. Nur feststellst, ach Jesus, jetzt finde ich immer noch so viel Bitterkeit und Traurigkeit in mir vor, so viel Sorge um jenes und dieses. Festhält, ach Jesus, jetzt bist du diese Woche wieder im Kalender völlig untergegangen. Oder ach Jesus, ich habe mal wieder mir mehr vertraut als deiner Liebe. Dabei weiß ich doch, dass du so viel klüger, weiser und schlauer bist als ich. Oder wenn du deine Familie anschaust und sagst, Jesus, ich gucke meine Familie an und denke mir, Mann, was habe ich angerichtet? Warum ist das alles so kompliziert? Was habe ich angestellt? Was war so blöd wieder? Dann wisse, dass die Gerechtigkeit von Jesu dich umgibt und es hat nichts mit dir zu tun. Was, Denn die Gerechtigkeit Jesu umgibt dich und du bist angenommen bei Gott, du bist geliebt von Gott und diese Wahrheit ist unumstößlich, sie ist unaufhebbar, sie ist unbestreitbar. Das Fundament, auf dem du stehst, ist Jesus Christus selbst. Deine Erlösung hat deinen Namen und es ist nicht dein Name, sondern es ist der Name von Jesus Christus. Deswegen musst du da deiner Sünde und Schuld nicht zerknittert sein und zutiefst dich ärgern und in Verdammnisgefühlen dahin siechen. Du darfst wieder aufstehen und sagen, ey, meine Erlösung ist durch Jesus Christus geschehen. Und auf mir liegt diese ganze Segen, die ganze Gunst Gottes. Das ist das Fundament, auf dem ich stehe. Und das Zweite, was ich dir gerne zusprechen möchte, ist, wenn Gott uns völlig in Jesus Christus annimmt und akzeptiert hat und seine Gerechtigkeit uns gilt, dann brauchen wir uns nicht mehr vor uns selber zu rechtfertigen. Ich habe neulich so eine kleine Episode gehabt mit mir selbst. Da spürte ich, dass ich nicht ganz bei mir bin. Ich war schlecht gelaunt, ich war genervt, ich war ungeduldig, aber ich wusste nicht warum. Ich konnte meine eigenen Gefühle nicht vernünftig benennen und deswegen wusste ich auch nicht, was wir ausgelöst haben. Dann habe ich gerätselt, bin ich eigentlich wütend oder bin ich traurig, bin ich frustriert, bin ich gestresst, bin ich genervt, was ist denn eigentlich? Und manchmal dauert es bei mir Tage, bis ich das Gefühl endlich zuordnen kann und bis ich dann die Situation rauskriege, wo dieses Gefühl entstanden ist, dass ich damit umgehen kann. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Was habe ich gemacht? Ich fand mich also blöd, ich war schlecht gelaunt und ich habe versucht, mich gerecht zu machen, indem ich Gutes getan habe. Ich dachte, wenn ich Gutes tue und mich vernünftig einbringe, dann wird es besser mit mir. Kennt ihr solche Leute, die schlecht gelaunt versuchen, Gutes zu tun? Ist ganz großer Sport und ganz großes Kino. Wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich wollte mich rechtfertigen. Ich wollte mich rechtfertigen, dass ich okay bin, dass ich schon in Ordnung bin, wie ich bin, dass ich annehmbar und willkommen bin und dass ich irgendwie Wert und Würde habe, obwohl ich schlecht gelaunt bin und mich blöd fühle. Wisst ihr, was mir eigentlich geholfen hätte? Meine Predigt von heute und das Evangelium, das hätte mir geholfen. Weil Jesus mir sagt, Matthias, dein Wert, deine Würde, deine Existenzberechtigung und deine Identität, die hängen nicht darin, ob du alles hinkriegst, ob dir dabei keine Fehler unterlaufen und wie du dich gerade fühlst. Im Gegenteil, selbst wenn ich die heftigsten Niederlagen einstecken muss, selbst wenn ich Misserfolg habe oder Schaden anrichte, bin ich doch ein durch und durch von Jesus Christus geliebter Mensch. Bin ich bei dem Vater voll und ganz akzeptiert, total angenommen, super gewertschätzt und gesegnet mit allen himmlischen Gütern in der Himmelswelt, ist mein Bürgerrecht im Himmel, ruht der ganze Segen Gottes, die ganze Gunst Gottes, die ganze Güte Gottes nach wie vor auf meinem Leben und ist zu nichts zu erschüttern. Ich möchte dir das zusprechen, wenn du in den letzten Wochen oder Monaten tiefe Niederlagen erlebt hast, großen Misserfolg hattest, Dinge richtig blöd gelaufen sind, dann ist es zwar nicht schön, aber du kannst einen Umgang damit finden, der dich gelassen sein lässt, weil dein Wert und deine Würde, deine Identität, deine Existenzberechtigung nichts damit zu tun haben. Das alles findest du in Jesus Christus und was er für dich getan hat und was er für dich aufgeschlossen hat. Wir wollen gleich zusammen das Abendmahl feiern. Und das Abendmahl, das ist ein Bündnismahl. Wir feiern, dass Gott mit uns einen Bund eingegangen ist. Und wir feiern, dass seine Liebe uns niemals nachlässt, dass sie weniger wird, dass sie von uns abhängt und dass diese Liebe auch niemals vergeht. Dieser Bund, oder in dem Bund sagt Jesus uns, ich werde auch morgen noch für dich da sein. Ich werde auch morgen mich noch um dich kümmern, ich werde dich morgen auch noch segnen und du bist auch morgen noch gesehen. Meine Liebe, meine Treue, meine Gerechtigkeit werden dir auch noch morgen gelten. Ich möchte vorschlagen, dass wir das Abendmahl als ein Bekenntnismahl miteinander feiern. Wenn wir das Abendmahl feiern, dann seht ihr hier die vorne die Tische und da oben rechts und links, dann müsst ihr ja aufstehen und zu dem Tisch laufen. Und ich würde gerne, dass du das als ein Bekenntnis machst, wenn du aufstehst und dahin läufst. Und dass du sagst, ich bekenne mit meinem Gang zum Abendmahl, und alle können es sehen und alle können es wissen, dass ich ein Sünder bin. Dass in mir etwas grundlegend falsch ist. Dass ich falsch gewickelt bin, dass ich falsch ticke und dass ich vor Gott und vor Menschen gesündigt habe. Und dass ich, wenn ich dabei hinlaufe, weiß, an wen ich mich wenden kann, um Vergebung meiner Schuld zu bekommen und mir neu zu vergegenwärtigen, dass mir die Gerechtigkeit Jesu zugesprochen und angeeignet worden ist. Und dass du feiern darfst, dass das Heil, deine Erlösung von Jesus Christus kommt und nicht durch dich.